Die Männer habe ich prinzipiell gemieden und habe nichts vermisst. Dann war es halt zu spät. Einmal ist es zu spät für Kinder. Wer zufrieden ist, der stockt, der bleibt in seinem Leben stehen. Ich denke nicht über das Ende und über das Jenseits nach. Wie es kommt, so kommt's.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der legendären, inzwischen 101 Jahre alten Opernsängerin, Schauspielerin und Kabarettistin Ruth Megari in ihrem Zuhause in Haselbach, einer niederbayerischen Gemeinde westlich von Regensburg, nördlich von Straubing. Hallo, liebe Frau Megari.
Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie hier sind.
Sie sind 1923 in München geboren,
ja?
Sternzeichen Stier. Am 7. Mai feierten Sie, weil das ein bisschen später erst auskommt, der Podcast, also ich sag's nochmal, am 7. Mai feierten Sie Ihren 101. Geburtstag.
Jawohl.
Hätten Sie jemals sich vorstellen können, dass Sie so alt werden?
Darüber habe ich nie richtig nachgedacht.
Also mit Alter haben Sie sich gar nicht beschäftigt?
Ja, kein Problem.
Und wie fühlen Sie sich als über 100-Jährige?
Wie eine 20-Jährige.
Also im Kopf hat sich nicht viel geändert?
Ja, im Kopf nicht und überhaupt nichts. Also bitte, das kann ich selber nicht so beurteilen. Andere können das besser.
Das ist richtig. Haben Sie denn immer ganz diszipliniert auf Ihre Gesundheit geachtet? Oder haben Sie es richtig krachen lassen mit Alkohol,
nein,
Zigaretten,
nein,
Männern?
Nein, krachen lassen war nicht nötig. Ich war so sehr gut drauf und gut gelebt, gut, alles war gut.
Auch nicht geraucht?
Nein, nie.
Oder dann ist ja gut. Und auch nicht zu viele Männer. Da verdrehen Sie die Augen.
Die Männer habe ich prinzipiell gemieden, weil ich erleben musste, dass das Ballett, das mit der Show war, hat zwei Mädchen Selbstmord begangen, weil sie in Umstände gekommen sind durch Männer und so. Dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, das darf mir nicht passieren. Also ich habe mich wirklich ferngehalten und habe nichts vermisst.
Also die Männer standen nicht auf Platz 1 bei Ihnen.
Das heißt nicht, dass ich ablehnend war.
Ja, ja. Also ab und zu gab es schon mal einen Flirt.
Flirt, ja.
Sie sind ja in München als Einzelkind aufgewachsen.
Ja.
Ihre Eltern hatten in Schwabing eine Konditorei. Und Ihr Vater, der sehr viel gereist war, hat Ihnen bereits im Alter von 10 Jahren Englisch gelernt.
Das stimmt.
Was war ja für 1933 sehr ungewöhnlich.
Richtig.
Was war ihm denn da so wichtig? Warum wollte er dann, dass Sie Englisch lernen?
Weil er der Meinung war, dass wenn man ein Geschäft führt, ja auch ausländische Kunden kommen, mit denen man sich verständigen können muss.
Ach so, und dann hat er einfach gedacht, das wäre gut für Ihre Zukunft.
Jawohl, und wie gesagt, es war alles kein Problem. Das zu Hause Englisch. Und ich habe sehr leicht gelernt.
Ja.
Und gerne mit ihm.
Aber dann hatten Sie ja Ihren Klassenkameradinnen einiges voraus.
Das habe ich gar nicht so empfunden.
Und nach Abschluss der Schule machten Sie ja zunächst eine kaufmännische Ausbildung.
Ja.
Und kurz vor Kriegsbeginn sollten Sie eigentlich in einer Munitionsfabrik arbeiten.
Ja.
Da entdeckte aber eine Bekannte von Ihren Eltern so Ihr Gesangstalent. Und
Zufall.
Somit, ja, Zufall, Fügung. Und somit bewarben Sie sich 1940 mitten schon im Krieg, um ein Stipendium für Gesang und Opernfach an der berühmten Musikhochschule Mozarteum in Salzburg.
Jawohl.
Sie bestanden auch gleich die Aufnahmeprüfung mit Bravour,
ja?
Und verließen mit 17 ihr elterliches Zuhause in München. Haben Sie denn Ihre Eltern sehr überreden müssen, dass Sie da überhaupt hin dürfen?
Nein.
Die waren also gleich d'accord. Und weil damals war man ja erst mit 21 volljährig.
Ja, das stimmt.
Das heißt, sie mussten ja schon die Erlaubnis haben.
Natürlich.
Ihr Vater wurde dann als Soldat eingezogen. Die Konditorei wurde zerbombt. Haus, Wohnung und Geschäft wurde zerbombt. Und somit begleitete ihre Mutter sie nach Salzburg und lebte während ihres Gesangsstudiums mit ihnen in einer kleinen Wohnung dort zusammen.
Direkt am Fuß vom Untersberg.
Immer wieder mussten sie ja während des Krieges, wenn Bombenalarm war, mit vielen anderen Menschen in den nächstgelegenen Luftschutzkeller fliehen. Und an einem solchen Tag waren sie auch schon wieder eilig dorthin, haben aber irgendwie gedacht, oh, meine Mama muss ich noch holen.
Sehr richtig.
Und diese Entscheidung rettete ihr Leben, denn kurz darauf wurde von einem der Bomber überschüssige Munition auf dem Weg nach München in Salzburg abgeworfen und tötete fast alle Menschen in diesem Luftschutzkeller, in dem ja eigentlich sie hätten sein sollen.
Das Gefühl, ich hatte den Fuß auf der Treppe schon. Auf der ersten Treppe. Der Umkehr, ich habe mich umgedreht dann, war so, wie soll ich sagen, besonders nachher als Empfindung, so instinktiv hat mich das geleitet. Und wie man es sieht, war es richtig so.
Ja. War denn die Todesangst während des Krieges, während Ihrer Studienzeit,
nein,
immer so ein Begleiter Ihres Lebens? Oder?
Nein. Nein.
Also,
nein,
wie haben Sie denn den Krieg empfunden? Also, Sie waren ja sehr jung.
Ja, ja.
Verdrängt man das? Oder, ich meine, ganz verdrängen kann man es natürlich nicht, aber wie ging es Ihnen in dieser Zeit?
Ja, nun dürfen Sie nicht vergessen, dass es damals schon natürlich den Rundfunk gab und man ist informiert über den Ablauf, was wo geschieht oder geschehen ist. Und natürlich war klar, dass wir den Krieg nicht gewinnen. Es war sehr schnell.
Trotz Propagandaradio.
Ja, es war erkennbar.
Mhm. Haben Sie denn rückblickend damals auch ein bisschen mehr gewusst? Also was zum Beispiel mit den Juden geschehen ist, dass diese Dinge, sprachen Sie darüber mit Ihrer Mutter? War
Nein,
das ein Thema?
Also das haben wir natürlich nicht im geringsten gewusst. Ich habe noch gesagt, gell, komisch, die sind alle weg, die sind gar nicht mehr da. Naja, aber dass die so enden mussten, das haben wir natürlich nicht geahnt.
Aha, also das war nicht so, dass man das wirklich wusste.
Nein.
Also das, weil
wir wissen keine Spur.
Weil die heutige Generation oder auch meine Generation, wir können uns das ja gar nicht mehr richtig vorstellen, ja, weil wir natürlich immer denken, ja, aber wieso, wenn gegenüber plötzlich die Leute abgeholt werden, dann würde man doch gleich sich informieren,
ja,
und so.
Ja, die kommen in Sicherheit im Gebirge.
Ah, okay. Also man hat ihnen irgendwelche anderen Geschichten erzählt.
Ja, man hat überhaupt nicht viel Geschichten erzählt. Es hat sich so viel ereignet und der Krieg hat uns dann so überrollt, dass man für sich selbst genug zu tun hatte.
Mhm. Während des Krieges 1942 traten sie auf einer Wehrmachtstournee vor Soldaten auf und sangen im Lazarett in Potsdam im Schloss Sanssouci für verwundete Soldaten. Können Sie sich da noch erinnern? Das war ja, glaube ich, dann so ein bisschen Ihr erster Auftritt, oder? Also dieses Schloss Sanssouci, das ist ja,
ja
bei,
ja,
Berlin. Also das war sicherlich was ganz Besonderes, oder?
Das kann man wohl sagen. Mir war das auch klar, denn ich sollte natürlich wie alle anderen in meinem Alter in die Munitionsfabrik. Und da hat natürlich der Zufall eine große Rolle gespielt. Es war an meinem Geburtstag oder davor, haben Schallplatten oder Musik gehabt. Und meine Mutter hat eine kleine Einladung gegeben, denn damals haben wir noch gesiegt. 17 Jahre, war 1940 logisch. Ne? Mhm. Und da war die Stimmung also absolut nicht auf Kriegsverlust oder was. Und ich habe halt Die anderen haben sich alle unterhalten und ich habe halt irgendwas gesungen, was die gespielt haben. Hauptsächlich Wiener Lieder, ich weiß noch gut, Wien, Wien und Durrhein und im Prater blühen wieder die Bäume und so. Aber ich hatte nichts mit Singen im Grunde genommen zu tun. War nichts, auch, hat mich auch nicht so bewegt oder interessiert.
Und wer hat Sie denn da entdeckt? War das ein Onkel oder war das ein...
Nein, das weiß ich
nicht. Ein Freund von Ihren Eltern wahrscheinlich. Der hat dann gesagt, wow, die kann ja toll singen.
Ja, das war ein Zufall. Alles war ein Zufall.
Aha, das ist doch gut.
Und ich habe das gar nicht, wie soll ich sagen, ich hatte schon den Einberufungsbefehl in die Rüstungsfabrik.
Genau, genau.
Wie alle anderen auch.
Ja, ja.
Und dieser Bekannte, der hat gesagt, nix da, keine Rüstung. Gell? Und
wann durften Sie sich bewerben?
Und dann habe ich ja halt zu meinem Geburtstag ein bisschen gesungen, ohne da was zu denken. Und dann hat der das arrangiert, dass ich zum Vorsingen...
Ach so, der hat das arrangiert.
Der hat das
also arrangiert. Gar nicht Ihre Eltern?
Nein.
Ah, okay. Sie wurden überrumpelt.
Wie bitte?
Sie wurden überrumpelt. Also Sie
hat sich ergeben.
Aber Sie sind da hingegangen und haben nach Salzburg und haben vorgesungen?
Ich bin nicht hingegangen und hat mich hingebracht.
Na gut, ja, das stimmt. Also Sie sind da hingebracht worden. Waren Sie da aufgeregt?
Nein.
Können Sie sich noch erinnern?
Nein, ich bin ein Typ, ich bin nicht schüchtern. Und ängstlich, und das ist nicht mein Naturell.
Okay. Also Sie haben schon gewusst, dass Sie da bestehen? Dass Sie
damit habe ich nicht gerechnet.
Wie war das denn, als Sie dann auf der Schule in Salzburg waren, während des Krieges? Wurden Sie ja am Ende Ihres Studiums nochmal verpflichtet, ich glaube 1944, doch noch eben in so einem, ja, als Sekretärin in einem Erholungsort für Armeepferde zu arbeiten, in so einem Reiterhof,
ja, ja,
oder wie kann man das sagen? Das war dann fast Kriegsende. Und dort haben Sie mal einem russischen Zwangsarbeiter eine Geige geschenkt,
ja,
weil der so gut spielen konnte. Und Sie hatten irgendwie Mitleid und haben sich gedacht, dem schenke ich jetzt meine Geige.
So
für diese Tat wurden Sie aber daraufhin von der Wehrmacht vor ein Kriegsgericht gestellt.
Jawohl.
Wie haben Sie das denn geschafft, nicht ins Gefängnis zu kommen?
Ja, das war der Verteidiger, den
der Anwalt
schon bekam. Und der hat das so hin wunderbar gemacht.
Also Sie mussten gar nichts tun. Sie mussten auch nicht...
Ich hätte auch nichts tun können, weder dafür noch dagegen.
Aber hat der im Grunde genommen, haben die Ihnen ja vorgeworfen, dass Sie da sozusagen dem Feind diese Geige geschenkt haben.
Ja.
Und hat man Sie wahrscheinlich schon gefragt, warum Sie das gemacht haben?
Ja, nicht nur nach dem Warum, sondern überhaupt, was da der Grund war und wieso.
Aber Sie, wissen Sie noch den Grund? Haben Sie einfach gedacht?
Ja, also da war heute Nachmittagskonzert und da hat der wunderbar gespielt und ich hatte eine Geige, konnte aber nicht spielen in dem Sinn, wie man das nennt. Und da habe ich gedacht, bei dem ist die Geige besser aufgehoben wie bei mir.
Ah, okay. Das heißt, Sie haben es einfach guten Herzens, haben Sie es dem geschenkt.
Ja, ja, ich habe da...
Und Sie haben gar nicht gedacht, was es für Konsequenzen haben könnte.
Nein. Mhm. Ich wusste nur, meinem Gefühl nach, die Geige in guten Händen.
Mhm.
Und so war es dann auch.
Aber dann war es ja auch ein Schreck für Sie, dass plötzlich Sie vors Gericht mussten.
Ja.
War schon nicht so schön, oder?
Mir war das, Gott sei Dank, damals nicht bewusst, wie das hätte enden können. Schon, aber ich war jung und forsch und ich konnte meinen Mund schon aufmachen beim Verhör oder wie.
Ja, ja.
Und ich habe schon gemerkt, dass diese Kommission da beeindruckt war von mir.
Also die haben Sie dann nicht verurteilt?
Nein. Und das habe ich dann schon gemerkt. Und die haben gesagt, die kann man doch nicht ins KZ tun, wegen der Geige da.
Hätte man da sogar eventuell...
Ja, freilich Kontakt. Okay. Da, logisch.
Kann also, man sich gar nicht vorstellen.
Deren Auffassung wäre meines Erachtens sicher gewesen, ich gebe doch eine Geige nicht einem wildfremden Menschen.
Naja, und schon gar nicht dem Feind sozusagen.
Und schon gar nicht dem Feind. Und da hatte ich Glück, aha, dass die damit zu tun hatten, das nicht so aufgefasst haben. Und ich nicht vor, man hat mich gewarnt. Und ich weiß nicht, wie und was das abgebogen wurde, die Verhandlung.
Aber an der Schule in Salzburg hat man schon auch Geige gelernt, also nicht nur singen, weil sie haben ja Opernfach belegt.
Ja, ja.
Und da
ja,
musste man aber schon auch...
6 Fächer oder was musste man belegen.
Ah, okay. Also nicht
musste
nur
man belegen.
Man sang also nicht den ganzen Tag. Man musste auch mal ein Instrument spielen.
Klavier sowieso. War eine schöne Zeit. Und die Lehrer waren sehr erstaunt, weil ich war insofern eine gewisse Ausnahme, weil ich nicht schüchtern war. Verstehen Sie? Die waren alle im Dritten Reich, waren die Menschen Behörden gegenüber schüchtern. Also,
ja, eingeschüchtert.
Ja. Und das ist nicht mein Naturell gewesen.
Sie haben immer Ihren Mund aufgemacht.
Ja, ich bin eine Geschäftstochter. Ne? Meine Eltern hatten eine Konditorei, Café.
Genau.
Und ich bin so aufgewachsen, Umgang, du fährst schön grüßen und so. Und meine Eltern und ich hatte keine Neigung zur Schüchternheit. Habe ich nicht gehabt, nie.
Super. Jetzt war ja dann der Krieg, Gott sei Dank, irgendwann vorbei. Und bei der Ankunft der amerikanischen Soldaten 1945, Sie waren 22 Jahre alt, konnten Sie sich schon ohne Probleme mit den Menschen dort unterhalten, weil ja Ihr Vater Ihnen, wie gesagt, das Englisch schon beigebracht hatte. Und begeistert von Ihren Fähigkeiten als Sängerin wurden Sie auch gefragt, ob Sie auf der Siegesfeier der Alliierten im Schloss Klessheim in Salzburg singen wollten. Sie haben zwar zugesagt, mussten aber erstmal 2 amerikanische Lieder einstudieren. Denn in der Zeit des Krieges war es ja sozusagen den Deutschen nicht erlaubt, amerikanische Musiker und Sänger anzuhören.
Ja.
Und deshalb waren diese Lieder ja auch völlig unbekannt.
Ja, ja.
Und dann haben sie schließlich auf dieser Siegesfeier gesungen, das Lied Summertime von George Gershwin und Night and Day von Cole Porter. Und dieser Auftritt an diesem Abend hat die amerikanischen Offiziere so wahnsinnig begeistert, dass sie bis zum Ende der 50er Jahre, also über 10 Jahre lang, für die 3. US-Infanterie in der Truppenunterhaltung von Deutschland, Österreich, Italien beschäftigt worden sind. Was war denn aber mit Ihrer geplanten Karriere als Opernsängerin? Mussten Sie diesen Traum ganz aufgeben?
Also ich war nicht so... Wie soll ich sagen, Opernsängerin? Ich war schon moderner eingestellt. Oper ist für mich, wie soll ich sagen, ein bisschen altmodisch gewesen.
Verstaubt.
Ja.
Aber Sie haben nicht, also Sie haben das zwar gelernt in der Schule, dieses Opernsingen, aber Ihr Traum war gar nicht, Opernsängerin zu werden. Also Sie wollten keine Maria Callas werden.
Die habe ich kennengelernt, da war sie noch gar nicht berühmt bei einem Treffen. Und da hat sie einem Reporter, da hat ihr irgendwas nicht gepasst, eine Ohrfeige gegeben.
Und Sie haben es live miterlebt?
Das habe ich live miterlebt. Da war sie aber noch nicht die Callas, da war sie noch nicht so bekannt. Aber dann nachher, mein lieber Freund.
Aber Sie wollten nie sozusagen diese Karriere machen, so wie die Callas als Opernsängerin.
Nein, da spielte der Rundfunk schon eine Rolle und das kommende Fernsehen auch.
Mhm.
Als moderne
Also Sie sahen sich nicht so auf der Opernbühne.
Na, ich bin nicht das Naturell. Ich hatte immer schon als Kind oder als junges Mädchen die Gabe zur Parodie. Hatte ich einfach. Ohne dass mir irgendjemand das... Und da war einmal eine irgendwas und da habe ich das gemacht und da war ein Agent da, was ich nicht wusste. Und der hat gesagt, da machen wir was.
Herrlich.
Ja, und so kam es dann. Und dann war ich die erste Callas-Parodistin. Ne?
Also ich weiß, Sie haben ja so Parodien, so Callas-Parodien aufgeführt, mit denen sie ja auch sehr erfolgreich war.
die ganze Gestik, die war ja bei der nicht mehr modern. Das haben die Amerikaner, die ich schon kannte inzwischen, logisch, waren ja leger. Die kannten diesen Habitus nicht. Und ich habe das schon auch gefühlsmäßig übernommen. Und ich war nie im Leben schüchtern und kannte auch kein sogenanntes Lampenfieber. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut, wenn ich dran war.
Ja, hätten manche gerne mit Ihnen getauscht. Jetzt war eben dieser große Auftritt und die große Karriere. Aber Sie sind ja dann auch mit Ihrer Mami nach dem Krieg zurück nach München gegangen. Und Ihr Vater hatte den Krieg als Soldat überlebt und kam auch wieder in seine Heimat. Die Konditorei war aber ausgebombt worden und München lag in Schutt und Asche.
Das Haus und die Wohnung und das Geschäft.
Können Sie sich denn noch an das erste Wiedersehen mit Ihrem Vater erinnern?
Ja, sehr gut, natürlich. Ich liebte ja meinen Vater. Mein Vater war gut aussehend, hatte rabenschwarze Haare und liebte mich natürlich genauso wie ich ihn und hat mir eben genau das Richtige beigebracht. Mit 10 Jahren, das war also 1933, da war vom Hitler noch, ja, da fing es an, und hat mir also da mit 10 Jahren schon Englisch beigebracht. Dass das einmal so wichtig war und wurde, konnte er auch nicht ahnen.
Absolut. Aber als Sie nach dem Krieg wieder in München waren, haben Sie ja eine Wohnung gemietet, wo Sie 60 Jahre drin lebten.
Nach dem Krieg war ich nicht. 10 Jahre nicht in München.
Ah, okay. Also Sie sind 10 Jahre lang
rumgegangen.
Und haben Sie Ihre Eltern dann später, weil das Geschäft war ja bombardiert worden, haben Sie dann Ihre Eltern finanziell unterstützt? Weil Sie haben ja sicher bei den Amerikanern ganz gutes Geld verdient.
Das kann man wohl sagen. Also Sie haben dann das war kein Problem.
Also Sie haben Ihren Eltern auch ein bisschen geholfen. Nicht nur ein bisschen. Also Sie haben die für die gesorgt.
Und die Amerikaner haben mir geholfen zu einer Wohnung. Ich war ausgebombt.
Ja, genau.
Und da habe ich meine Eltern einbezogen.
Genau. Und dann haben Sie zu dritt da gewohnt.
Der Zustand wieder so hergestellt werden wurde, wie er vorher war. Mhm. Und ich habe bei meinen Eltern, also
mit den Eltern gewohnt.
Mit den Eltern.
Und Sie haben eigentlich das Geld sozusagen verdient.
Ja.
Aha. Aber das war keine Belastung für Sie, oder?
Im Gegenteil, ich war stolz.
Aha, schön.
Ja, ja.
Und Ihre Eltern fanden das aber auch in Ordnung, dass Sie so viel rumgetingelt sind, dass Sie so viel verreist waren. Ja, die haben nie gesagt, jetzt bleib mal zu Hause.
Mein Vater hat mich ja so erzogen, dass ich sprachlich mir, ne, Englisch konnte ich perfekt. Und ich als Geschäftstochter, die ich war und aufgewachsen bin, kannte ich keine Schüchternheit und keine Probleme. Und dann vor allen Dingen die Umgangsformen im Leben, die Höflichkeit. Und das hat immer imponiert. Mhm. Das hat mir sehr geholfen.
Einmal in Ihrem Leben waren Sie ja mit einem Opernsänger verheiratet.
Ja.
Aber nur ganz kurz, dann haben Sie den schon wieder verlassen. War das denn schwer für Sie, sich scheiden zu lassen? Weil in der Zeit, als Sie sich scheiden haben lassen, gab es ja noch die Schuldfrage. Da wurde man ja noch gefragt, wer ist jetzt schuld, dass die Ehe kaputt geht. War das für Sie schwierig? Und was war das überhaupt für ein Mann? Wo haben Sie sich denn in den verliebt? Oder wie, Sie haben sich ja recht schnell wieder scheiden lassen von dem.
Also ich muss ehrlich sein, ich erinnere mich an diese Zeit sehr wenig.
Also der Mann machte keinen bleibenden Eindruck.
Nein. Das habe ich schnell gemerkt. Ich war ihm wirklich überlegen in der Herkunft und im Stil.
Und dann hat das nicht so gepasst. Und Sie haben ja auch keine Kinder mit dem bekommen.
Nein.
Sie haben ja nie Kinder bekommen.
Nein.
Wollten Sie gar nie Kinder?
Nein, dann war es halt zu spät. Einmal ist es zu spät für Kinder.
Ja, das ist richtig. Aber Sie haben nicht sehr darunter gelitten, dass Sie keine Kinder haben.
Nein, für mich war das sogar bewusst, dass ich, wenn ich den Beruf ausübe oder ausüben will, dass ich da nicht mit, das geht nicht mit Kindern, dass ich mich entscheiden muss.
Und gab es da nie einen Mann, also so eine ganz große Liebe in Ihrem Leben, für den Sie vielleicht auch weggegangen wären, nach Amerika oder irgendwo hin?
Nein.
Also
es gab Amerikaner, die bei meiner Mutter, also der Papa war ja noch eingezogen oder was, um mich angehalten haben. Und es war begehrt, einen Amerikaner zu heiraten damals, nach 45.
Aber Sie wollten nicht?
Ich wollte deswegen nicht, weil ich es als Schofel empfand und als undankbar, weil ich da mehr Essen kriege und so, meine Eltern im Stich lasse. Das habe ich nicht gemacht.
Aber dann haben Sie den Mann, den Amerikaner, auch nicht so geliebt, dass Sie gar nicht ohne ihn leben konnten. Also der hat Sie ein bisschen toller gefunden wahrscheinlich als Sie ihn.
Es war eine bewegte Zeit, da war was los.
Das glaube ich. Als kleines Kind haben Sie ja so erleben müssen auch, wie Menschen sich während der Weltwirtschaftskrise 1929, also vor dem Krieg, sogar auch das Leben genommen haben.
Leider.
Als sie irgendwie plötzlich alle ihre Ersparnisse verloren haben.
Ja.
Seitdem haben Sie ja, ich weiß nicht, ob Sie es immer noch tun, akribisch immer Buch geführt über alle Einnahmen und Ausgaben. Sie waren schon sparsam, oder?
Ja, doch, Geschäftstochter und mit Geld und Einnahmen und Ausgaben aufgewachsen.
Also Sie konnten genau immer wissen, wie viel Sie haben.
Kein Problem.
Und wie viel Sie nicht haben.
Ich hatte keine Probleme.
Also Sie haben auch nicht über Ihre Verhältnisse gelebt.
Na, brauchte ich nicht. Mir ging's gut.
Haben sich nicht andauernd neue Kleider gekauft.
Und wie gesagt, immer Engagement.
Ja. Aber haben Sie nie mal so in einer tollen Modeboutique sich schöne Kleider gekauft oder so? Also Sie haben sich selten was gegönnt.
Na, das ist nicht richtig. Ich habe mich schon, es wäre ja dumm gewesen, wenn ich so gut verdiene und in alten Lumpen daherkomme.
Also Sie haben sich schon manchmal schön gemacht.
Nicht nur manchmal, nach Möglichkeit immer.
Ja, Sie haben ja auch heute wunderschöne Haare. Und Sie lassen sich nicht so gern gehen, oder? Sie machen jeder Tag ist ein Tag, wo man sich auch wieder schön macht.
Das brauche ich nicht bewusst machen, das ist so.
Ah ja, okay.
Das ist mein Leben. Also ich gebe dem Schlechten, dem Negativen nicht nach.
Ja, das ist
lass ich nicht an mich herankommen. Oder wirken. Das gibt's bei mir nicht.
Hatten Sie jemals Existenzängste, dass Sie das Geld mal nicht verdienen könnten, dass Sie arm sind?
Nicht eine Sekunde. Weil ich ja Sprachen konnte. Englisch und Italienisch.
Also das heißt, man hätte damit auch irgendwas machen können. Aber Sie konnten ja singen.
Das habe ich auch getan.
Und ab den 50er Jahren traten Sie ja dann in Clubs und Shows auf, auch mit Jazzstücken, mit zeitgenössischen Liedern.
Die Agentur
Liedern.
Hat das gemacht.
Ja, aber Sie traten.
Eine gute Agentur.
Und Sie waren ja auch erfolgreich, wie schon gesagt, mit Ihrer Colors-Parodie. Sie haben Auftritte in US-amerikanischen Shows gehabt.
Jawohl.
Und 1957 bekam sie ein Engagement als Opern- und Operettensängerin in Karlsruhe und später in der Schweiz. Und mit einer Revue tourten sie sogar mal durch Jugoslawien. Haben Sie das richtig geliebt, so unterwegs zu sein? Und haben Sie Ihre Mami immer mitgenommen? Oder sind Sie immer alleine gereist? War die Mutter alleine, auch mal dabei?
Die Mama konnte ich nicht mitnehmen. Es ging ja gar nicht.
Ja, aber es hätte ja sein können, dass die Ihnen die Koffer packt, ein- und auspackt oder so.
Aber es hat alles sehr gut und problemlos funktioniert. Mhm. Es gab keine Probleme.
Okay, und können Sie sich noch an diese Revue-Tour in Jugoslawien erinnern? Ich habe irgendwo gelesen, Sie haben sogar mal bei irgendeinem Staatsbankett vor Tito gesungen.
Ich wusste gar nicht, dass der da anwesend ist.
Haben Sie ein Lieblingsland? Sie waren ja viel unterwegs.
Ja.
Haben Sie so ein Land, wo Sie sagen, da würde ich gern noch mal hin?
Es war Österreich.
Österreich, also bin ich gar nicht so weit. Dann können Sie ja heute noch hinfahren.
Also Wien, Salzburg. In Salzburg war ich am Mozarteum, hatte ich ja ein Stipendium. Aber gewohnt habe ich am Land, am Fuße vom Untersberg.
Mhm. Und wo haben Sie Urlaub gemacht?
Nix Urlaub.
Gab's nie.
Also Sie sind immer unterwegs.
Also Sie sind nie mal an Strand nach Italien oder so?
Nein, nichts. Das brauchte ich nicht. Das brachte der Beruf mit sich. Mhm. Die Reiserei und da habe ich nicht extra gebucht oder gebraucht.
Sie waren dann in den 60er Jahren europaweit die erste Konferenciöse. Also das heißt, Sie haben wunderbare, man sagt ja, wenn man das übersetzt, dass es so wie eine Art Moderatorin ist, aber es ist ja mehr. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen Kabarettistin. Es ist, alles.
Ja.
Und Sie haben das auch noch in deutscher und englischer und italienischer Sprache gekonnt.
Ja, das war natürlich der Vorteil hier.
Ja, jetzt kann man das nicht sehen. Ruth hat gerade so gemacht, dass man sieht, man hat viel Geld verdient. Ja, also das ist ja...
Finanziell war das schon sehr gut, weil wir hatten ja alles verloren.
Ja, klar.
Das Haus war weg, die Wohnung war weg, das Geschäft war weg.
Mhm.
Und wieder was aufbauen, was er mit meinem Vater dann gemacht hat. Der hat allerdings dann einen Vertrieb übernommen von der Zeitung, vom Münchner Merkur, weil da waren wir gute Abonnenten und hatten Beziehung und die haben dann eingestellt im Vertrieb, Vertriebsmasche da.
Ja, dann hat er dann wieder ein bisschen Fuß fassen können nach
dem
Krieg.
Nicht nur ein bisschen, aber er war eine starke Persönlichkeit, hat gut ausgesehen. Und also wie gesagt.
Wie war denn Ihre Mutter?
Ach, meine Mutter hatte eine wunderbare Stimme. Und damals sind sie noch ausgegangen zum Frühschoppen oder in die Weinstube damals. Und haben mich mitgenommen, schon ab dem 10. Lebensjahr war ich dabei. Haben sie mich, wenn es da
am Bankerl
hinter sich geschoben. Und da habe ich geschlafen.
Herrlich, wenn es zu spät wurde.
Ja.
Aber was hatte Ihre Mami für einen Charakter? Was machte sie aus? Also die Stimme war schön, haben Sie gerade gesagt. Aber war sie auch eine sehr gut aussehende Frau?
Ja, bestimmt. Also sehr würde ich übertreiben. Sie war gut aussehend und liebenswürdig.
Mhm.
Sie war natürlich auch eine Geschäftstochter. Ihre Eltern hatten ein Hotel. Und sie war so erzogen, sie war nicht schüchtern, sie hat sich nicht verstehen Sie, was viele Menschen und viele Frauen damals noch an sich hatten.
Ein bisschen devot.
Ja, 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 das gab es früher nicht.
Ja. Also das heißt, das haben Sie ein bisschen von ihr geerbt. Sie sind ja auch so.
Ich bin so aufgewachsen.
Ja, ja. Und Ihre Mami war aber dann, ich glaube, sie ist fast 90 oder über 90 Jahre alt geworden, gell? Und hat ja immer mit Ihnen zusammengelebt.
94 oder
94, ja. Und wie ist es denn so, wenn plötzlich die Mutter nicht mehr da ist?
Das war ein richtiger Schicksalsschlag. Und es war nicht schön.
An was ist sie denn gestorben? War sie krank oder einfach alt?
Altersbedingt. Sie war nicht krank.
Aber sie war also ja so ein bisschen auch durch den Krieg und dass sie nach Salzburg begleitet hat.
Ja, ja.
War sie ja fast ein bisschen wie ihre beste Freundin, oder?
So habe ich es zwar nicht gesehen, aber sie war Mutter und Vorbild. Und wie gesagt, und Respekt. Es ist nicht so, dass, verstehen Sie, dass das Verhältnis freundschaftlich war.
Ja, nein, das meinte ich auch nicht so. Aber man konnte ihr wahrscheinlich schon auch viel anvertrauen.
Das war bei mir nicht nötig, das hat sie mitgekriegt.
Genau, sie wohnte ja immer mit Ihnen. Das stimmt. Sie waren ja dann auch als Schauspielerin sehr erfolgreich. Sie haben zum Beispiel 1951 in dem Film Fanfaren der Liebe unter der Regie von Kurt Hoffmann mit so Größen wie Grete Weiser, Georg Thomalla oder Dieter Borsche gespielt und sogar in The Devil Makes Three an der Seite des großen Gene Kellys. Haben Sie denn auch manchmal so ein bisschen gedacht, oh, ich gehe nach Hollywood?
Das hätte ich gekonnt, es war die Agentur hat das angestrebt. Aber das wollte ich nicht, weil es mir da besser geht und mit dem Essen, dass ich dann meine Eltern im Stich lasse. Ich war meinen Eltern innerlich so verbunden, dass ich deswegen nicht nach Amerika, das hätte ich gekonnt.
Mhm. Und auch also Sie hatten Angebote?
Nicht nur, sondern auch die Amerikaner oder der Amerikaner, wo ich heiraten wollte, hat vorgesprochen bei meiner Mutter. Und die hat nichts gewusst, weil ich ihr nichts erzählt habe und auch das gar nicht vorhatte.
Ja, aber die Karriere in Hollywood ist ja schon eine sehr große Verführung. Also man möchte ja gerne, die meisten Menschen zumindest, möchten gerne ein Star werden, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Aber Sie haben wirklich darauf verzichtet. Sie sind nicht nach Hollywood gegangen. Waren Sie mal dort?
Verzichtet kann man da nicht sagen. Es hat sich alles von selber ergeben.
Waren Sie mal in Amerika?
Nein. Also damals nicht.
Also dieser Film mit Gene Kelly, der wurde in Europa gedreht.
Ja.
Dann waren Sie eben in den 60er Jahren nicht nur die Konferenciöse, sondern Sie haben auch dann weiter das Publikum in Bayern zumindest begeistert als Rosa Zacherl oder in der weiß-blauen Lachparade.
Ja, ja.
Sie hatten auch Gastauftritte im Münchner Isarbrettl und in Ottis Schlachthof.
Das machte alles der Agent.
Aber haben Sie Ihr Programm, also Ihre Auftritte, selber geschrieben?
Ja.
Also Sie haben sich das alles selber einfallen lassen?
Das war, weil es ganz von mir und aus mir kam es sehr gut rüber, weil es überzeugend war.
Ja, das stimmt. Nicht angelernt. Heute sagt man ganz neumodisch authentisch.
Ja, ja.
Also das heißt, Sie haben sich da auch nicht irgendwie das immer schreiben lassen und nur abgelesen, ja, sondern Sie haben das selber.
Das kriegt man dann auch mit der Zeit in dem Beruf mit. Oder muss man mitkriegen? Wenn nicht, bist du nicht geeignet dafür.
Ja. Würden Sie sagen, dass so Disziplin und Durchhaltevermögen so das Geheimnis von einer Karriere ist? Also hilft das?
Gehört dazu in jedem Fall.
umso älter sie wurden, umso mehr investierten sie ja auch Zeit in Auftritte für wohltätige Zwecke. 2014 unterstützten sie zum Beispiel auch die Bewegung des Sängers Abi Ofarim. Der hat so ein Begegnungszentrum für Senioren in München gegründet. Sie waren auch mit dem Abi Ofarim befreundet. Und sie haben in einem Zeitungsinterview gesagt, sie möchten dabei helfen, so die Vereinsamung im Alter und auch die Folgen von Altersarmut so ein bisschen zu bekämpfen. Sind Sie selber auch manchmal einsam?
Nein, ich war in meinem ganzen Leben, ich kenne das Gefühl der Einsamkeit, kenne ich nicht.
Aber Sie können gut verstehen, dass andere Menschen
natürlich
einsam sind.
Ich kann mich sehr gut in andere hineinversetzen. Das gehört ja in den Beruf dazu. Wenn man, ich bin ja auch Parodistin gewesen. Und der muss schon von der guten Beobachtung her die Manieren und ihre Art kennen und kopieren, nicht? Also spielen.
Was könnte man denn ändern, dass die alten Menschen nicht so einsam sind?
Das ist individuell, wie der einzelne Mensch, also erstens einmal, welchen Beruf er hatte und wie er aufgewachsen ist und seine innere Einstellung und auch seine Intelligenz.
Aber was könnte man, also die Begegnungsstätte vom Abi Ofarim zum Beispiel, das heißt ja, Menschen kommen wieder zusammen. Das heißt, es ist ja wichtig, dass Menschen nicht jeder für sich alleine irgendwo ist.
Das ist wichtig.
Sondern man müsste wieder ein bisschen mehr Gemeinschaft.
Ja, aber nicht erzwungen. Also verstehen Sie, ich trete dem Verein bei oder das mache ich. Das muss sich ergeben. Und das ergibt sich, wenn man, wie soll ich sagen, gut mit Menschen umgehen gelernt hat.
Sie traten ja auch 2018 mal mit 96 beim Rock Against Rape auf, einem Konzert gegen sexuellen Missbrauch von Frauen, also eine Art Protest. Und
erinnere mich nicht mehr.
Macht nichts, aber ich habe es gelesen, es war super. Sie waren ja richtig so eine wilde Hummel auf der Bühne, oder? Sie haben ja richtig alles gerockt, also im doppelten Sinne.
Ich kannte keine Befangenheit und keine Schüchternheit.
Jetzt leben Sie ja seit 101 Jahren auf dieser Welt, haben vieles gesehen, vieles erleben müssen, aber auch vieles erleben dürfen. Wie hat sich Ihrer Meinung nach so irgendwas verändert in all den Jahren, so im Umgang unserer Gesellschaft mit Frauen,
ja,
mit Respekt
persönlich
vor Frauen?
Persönlich oder allgemein?
Gestern war ja der Weltfrauentag. Ich finde ja immer, dass es gar nicht notwendig ist, dass wir sowas hätten haben, weil es gibt ja auch keinen Weltmännertag. Also eigentlich doch ein bisschen schade, dass Frauen immer noch so kämpfen müssen, oder?
Sie selber schuld.
Also können Sie das ein bisschen genauer erklären? Warum sind die Frauen selber schuld, wenn ihnen sowas widerfährt?
Chancen und die Möglichkeiten nicht wahrnehmen und auch in der Bildung viel mehr aufnehmen müssten, dann kommen sie von selber dorthin. Aber wenn man, naja, und es gehört natürlich auch die Eignung dazu, wenn sie ein zurückhaltender, scheuer Mensch sind, dann geht's halt nicht.
Ja,
dann bleiben sie.
Aber manchmal können die Frauen ja gar nichts dafür, dass sie zum Beispiel in einem Beruf das Gleiche machen wie ein Mann, aber viel weniger verdienen.
Da können sie nichts dafür.
Ja.
Aber das können sie ändern.
Indem man einfach mal auf den Tisch haut.
Ja, Ultimatum stellt und natürlich durch Leistung überzeugt. Das übersehen dann die Fachleute nicht, wen sie da vor sich haben.
Also sind Sie der Meinung, Frauen müssen schon auch ein bisschen mehr aufstehen und ein bisschen mehr sagen, was sie denken, was sie wollen und nicht so brav in der Ecke sitzen?
Die das tun, brav in der Ecke sitzen, die stehen überhaupt nicht zur Debatte. Das wird nie was im Leben. Nicht? Und das Leben, wenn, bringt es Ihnen, das Leben lehrt uns ja so viel. Und ich muss aber aus dem, was ich erfahre, was machen. Und wenn ich das nicht tue oder nicht kann, dann bleibe ich halt ewig unten. Nicht? Aber da habe ich keine Probleme gehabt. Mhm. Aber auch viele Neider.
Ah ja.
Sehr viele Neider. Weil ich, wie soll ich sagen, die Männer die manchmal weit übertroffen habe im Umgang. Wie soll ich sagen?
In der Ausstrahlung.
Ja, ich habe eine Schüchternheit habe ich nie gekannt. Natürlich Respekt vor denjenigen, die ihn wirklich verdienen, aber ich muss ehrlich sein, ich habe im Leben diesbezüglich, wenn sie nicht durch Ereignisse oder was anderes an mich herangetragen wurden, keine negativen. Ich habe gerne gelebt und das Leben hat das mir zurückgegeben. Also so.
Schlechter Laune? Sieht man ein schlechter Laune-Gesicht? Die Hörer können das ja nicht sehen. Ein verkniffenes schlechter Laune-Gesicht. Ja, das bringt also nichts, wenn man so ist, gell? Durch die Welt rennen. Nach 70 Jahren in Ihrer Wohnung im vierten Stock ohne Aufzug in München haben Sie es dann so ein bisschen schwieriger gehabt, gesundheitlich, und sind dann 2019 zu Ihrer engsten Freundin, der Bildhauerin Marille Rüpp, hier in dieses wunderschöne Landleben gezogen in Niederbayern. Sie haben hier auch einen Anbau bekommen, an das Haus direkt von der Frau Rüpp angegrenzt.
Und Nachbarin, der Nachbar ist gestorben und hat, dadurch konnte ich dann rein in das Haus.
Genau, und also zusammen mit den erwachsenen Kindern von Marille Rüpp und ihren Enkelkindern kümmert man sich ja sehr rührend um sie.
Ja.
Wie gehen Sie denn mit dem Wissen um, dass, wenn man schon so alt ist wie Sie, 101, jeder Tag auch der letzte sein könnte?
Darüber denke ich nicht nach. Ich denke, also, wenn ich das tun würde, dann...
Ja, kommt wieder das schlechte Laune-Gesicht. Also Sie lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen.
Nein, ich muss dankbar sein, dass ich so lange leben durfte schon, und zwar ohne Schwierigkeiten, ohne Krankheiten.
Ja.
Und dieses Bewusstsein des großen Glücks, oder wollen wir sagen, dass ich meine lebensgesunde, normale Lebensführung so positiv auf mich und mein Umgebung und Beruf ausgewirkt hat, das ist mir schon... Da bin ich schon froh. Es könnte ja alles ganz anders sein. Ne?
Also Sie haben keine Angst vor dem Sterben oder dem Tod?
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil das kommt. Das gehört dazu. Ne? Genau wie ein Tag mit dem Morgen beginnt und mit dem Abend endet. Da kommt man nichts. Das ist der Ablauf der Zeit.
Ja.
Und des normalen Lebens. Gut und schlecht und oben und unten und schön und hässlich.
Sind Sie gläubig? Gehen Sie ganz brav jeden Sonntag in die Kirche?
Nein, war ich nie. Und wie soll ich sagen, gläubig? Ich hatte in Religion immer einen Einser. Ich war da sehr interessiert, aber ich war nicht Kirchen. Die Kirche hat mich fast abgestoßen, ihr Regiment, das die Kirche geführt hat. Und dieses Nicht-Heiraten-Dürfen der Frauen und so, das war nicht mein Ding. das war nichts für mich.
Also Sie sind mehr für Toleranz und Offenheit.
So bin ich erzogen worden, so bin ich aufgewachsen. Und das war, haben mir meine Eltern vorgelebt. Also das hat das beste Beispiel.
Und haben Sie noch Träume für Ihr künftiges Leben? Irgendetwas, was Sie unbedingt machen wollen?
Nein, Träume habe ich eigentlich nie. Ich bin nicht der Mensch, der sich Illusionen macht und Gedanken macht und Träume. Ich bin sehr realistisch.
Also Sie liegen nicht mal irgendwie vorm Fernseher oder auf dem Bett und denken, ach, ich möchte jetzt unbedingt noch mal nach New York.
Na, das
da oder an Strand auf den Malediven oder so.
Da bin ich nicht geblockt. Also da habe ich keinerlei Schwierigkeiten.
Also Sie sind mit dem zufrieden, was Sie einfach jeden Tag haben.
Das würde ich nicht so ausdrücken. Das kann man nicht sein. Zufrieden. Wer zufrieden ist, der stockt. Der bleibt in seinem Leben stehen. Der kommt nicht vorwärts. Der lernt nicht dazu. Und das ist halt, wie soll ich sagen, man kann ihm nicht helfen, wenn er die Begabung
aber
nicht hat.
Aber heute gibt es ja sogar Workshops, damit man lernt, mehr zufrieden zu sein, mehr in sich zu ruhen.
Brauche ich nicht. Ja. War ich nie. Nein. Das bringt ja das Leben an und für sich mit sich. Da brauche ich weder was tun noch was wünschen. Das Leben fordert. Und wenn du eine gute Erziehung und Erfahrung schon hinter dir hast, dann kannst du aus deren deine Nutzen ziehen. Ja. Oder wollen wir sagen, Schaden vermeiden. Also du musst offen sein und nicht einseitig, nicht sagen, ich habe nichts gegen Frömmigkeit, das ist jedem Menschen seine Sache. Aber die Erfüllung des religiösen katholischen Glaubens besteht darin, das zu tun. Nicht bloß Kirche gehen, beten, sondern du musst so leben und so handeln. Und nur dann stimmt's.
Waren Sie ein sehr politischer Mensch früher? Oder was halten Sie überhaupt von Politik?
Das war automatisch. Radio. Meine Eltern hatten 1925, da war das noch nicht so, eine der ersten Radiobesitzer. Und mit dem Radio bin ich aufgewachsen und mit dem Radio hat man mich erzogen und hat gesagt, bei Sendungen hat man mir erklärt auch, weil da gab es ja Dinge, die ich noch nicht verstanden habe. Ne? Und was mich so sehr glücklich gemacht hat, war also, dass meine Eltern mich in der Form, wie sie mich erzogen und geliebt haben. Sie haben mich ja geliebt. Das habe ich ja gespürt, man ja. Ich war nur noch glücklich, aber im Unbewussten.
Ja.
Ich habe nicht, ach, geht's mir gut. Im Unbewussten war ich immer. War mir klar, dass mir Gott, was man ja sieht, die Gesundheit geschenkt hat. Ich habe nie geraucht. Und ich, was hab ich mal gehabt? Ja, Angina. Und einmal eine Wurst, also eine Fleischvergiftung durch Verdorbenes. Das war nicht eine Krankheit. Dies war kritisch. Also da war ich an der Grenze. Aber das ist auch wieder vorbeigegangen. Mhm. Also irgendwie.
Aber gehen Sie zum Beispiel noch zur Wahl, wenn gewählt wird für die Politik, für die Parteien? Interessieren sich sich noch dafür, wer jetzt unser Bundeskanzler ist, welche Regierung an der Macht ist oder so? Oder?
Ja, ich muss ehrlich sagen, Politik. Ich bin natürlich wie alle Menschen, die Radio und Fernsehen haben, informiert und kann mich informieren und kann daraus die Folgen ziehen oder die Lehren. Aber ich muss wirklich froh sein, dass ich, wie soll ich sagen, illusionslos, also mit falschen Illusionen, Illusionen muss man schon haben, aber keine falschen, immer gelebt habe.
Aber Sie gehen nicht mehr zum Wählen?
Doch.
Also wählen tun Sie. Alle 4 Jahre machen Sie ein Kreuzerl bei der Partei, die Sie toll finden.
Also muss ich ehrlich sein, das weiß ich gar nicht mehr so. Ich glaube, manchmal nicht.
Aber Sie, wenn, schauen Sie manchmal auch Talkshows im Fernsehen?
Natürlich.
Und so? Und das, da sind Sie dann auch richtig dabei?
Was heißt dabei?
Also ich meine, manche haben ja den Fernseher an und lassen sich eher so ein bisschen berieseln. Und manche
nicht, sondern ich denke mir schon, was redest du für einen Schmarrn?
So, was ist da, was schauen Sie da besonders gerne? Oder sagen wir mal, was finden Sie aufregend
Nein,
noch im Fernsehen?
Gerne. Also
eher die Tagesschau?
Tagesschau,
oder?
Ja, na, sowieso. Und noch eine Sendung gibt's, ich weiß es nicht.
Schauen Sie auch mal so Lanz, so Talkshow mit Markus
Lanz?
Ja,
ja. Talkshows.
Ah, ja. Schon. Und schauen Sie auch manchmal so richtige traurige Filme oder
na,
so alte Schmonzetten?
Na. Da lasse ich mich nicht beeinflussen.
Herrlich. Ja, also dann, wenn man gar keine riesigen Träume mehr hat, kann man ja nur ein sehr dankbarer und glücklicher Mensch sein.
Und der Herrgott hat mir das Glück personifiziert.
Mit
da
ihrer
sitzt,
Freundin.
Da
genau. Also die Hörer sehen ja nicht, aber zwischen uns sitzt auch Marille, bei der Sie leben und die sich ganz wunderbar um Sie kümmert.
Ja,
und
wir leben nicht zusammen in dem
Sinne. Nein,
Sinn.
Aber bei der, also
ja, ja.
Sie haben ja hier Ihr eigenes schönes Häuschen. Aber es ist ja nicht weit. Es ist ja nur durch den Garten zu Ihrer Freundin.
Ja, ja.
Wie haben Sie denn die Marille kennengelernt? Oder
zufällig.
Haben Sie, zufällig.
Auf der Straße.
Aha.
Sie ist mir entgegengekommen und weißt du, dann haben wir uns
unterhalten, haben
wir entschuldigt, irgendwas war. Wir haben gleich ein paar Worte gewechselt und dann sind wir, glaube ich, weitergegangen ins nächste Café oder was.
Ja, aber ist doch schön. Und dann war es eine.
Genau, weiß ich es nicht mehr.
Aber eine schöne Freundschaft.
Aber es war klar. Vom ersten Moment an, dass das nicht bloß so eine Begegnung war, so ein Zufall war. Also das habe ich sofort, dass das mehr war, sofort gespürt. Und das hat sich stündlich bewahrheitet dann danach.
Es ist ja, glaube ich, auch etwas sehr Schönes, wenn man im hohen Alter nicht mehr ganz alleine sein muss.
Sehr wohl. Da denkt man natürlich nicht drüber nach, weil es ja nicht so ist. Man versetzt sich nicht in das Einsamkeitsgefühl. Ich kenne ich nicht. Ich habe die sogenannte Einsamkeit des Inneren und des Lebens nie erleben müssen.
Aber trotzdem ist es ja schön, wenn man jemand hat, der auch ab und zu mal nach einem schaut, der einem das Essen bringt.
Das ist nicht nur schön, das ist lebenserhaltend und bejahend. Das ist nicht nur schön, ist es auch. Selbstverständlich ist es schön. Aber ich bin mir über die Seltenheit dieses Begegnungen und schon im Klaren, dass der Herrgott das sehr gut gemeint hat und dass der Zufall eine große Rolle gespielt hat. Wie immer im Leben, was man bloß natürlich nicht sofort weiß.
Ja. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals für dieses interessante und inspirierende Gespräch mit Einblicken in Ihr über 100-jähriges Leben.
Gerne.
Ihre Energie und Klarheit haben mich sehr berührt und sehr begeistert. Und ich wünsche Ihnen, auch wenn Sie keine Träume mehr haben, trotzdem noch eine wunderschöne Zeit, umgeben von wunderbaren Menschen.
Da danke ich Ihnen sehr. Nur muss ich als Realist schon mir klar sein, dass das nicht ewig so weitergeht.
Ja, so ist das halt bei uns,
ja,
Menschen.
Aber ich denke nicht über das Ende und über das Jenseits nach. Ich denke nicht nach, wie es kommt, so kommt's. Und ich bin mir keiner Schuld bewusst, dass ich gegen die Gesundheit und gegen die Schönheiten des Lebens gekämpft habe oder gesündigt habe. Nein, Vorwürfe brauche ich mir keine machen.
Glauben Sie eigentlich an ein Leben nach dem Tod? Also glauben Sie an Wiedergeburt?
Glauben ist der falsche Ausdruck. Das wird stattfinden, ob ich dran glaube oder nicht. Aber wie gesagt, ich bin mir des Glücks bewusst, welche Eltern ich hatte und wie ich aufgewachsen bin und was ich erleben durfte. Und dass ich mein Talent, meine Stimme zu meinem Beruf machen durfte und konnte. Weil das ist nicht in dem Beruf da, sich behaupten und den Lebensunterhalt verdienen, ist gar nicht leicht und gar nicht selbstverständlich. Die Konkurrenz ist riesengroß und dann die Mode der Zeit, nicht? Auch habe ich bei anderen Künstlern erlebt, die waren dann out und waren auch welche dann in, wusste ich, wie ist es, was ist jetzt das? Nicht? Aber ich muss sagen, das Leben, wenn man es richtig bewusst wahrnimmt sich dessen bewusst ist, was für ein Glück es ist, dass man alles, die Ereignisse und gesund erleben durfte. Das ist ja noch, man kann nicht sagen, ich kann nur von der Vergangenheit reden. Ne? Jeder Mensch kann nur von der Vergangenheit
reden. Viele sprechen nur von der Zukunft. Manche sind ja auch so, dass sie immer nur sagen, oh, ich mache bald das und bald das. Und manchmal haben sie gar keine Zeit mehr, das alles zu machen.
Freilich ist die Zukunft nicht außer Acht zu lassen. Aber wie gesagt, das viel Nachdenken bringt nicht so viel, als wir handeln.